Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit einem absoluten Superstar aus der Szene. Sehr, sehr lange habe ich um das heutige Gespräch gebeten und noch viel länger freue ich mich darauf, diese Folge mit ihr aufnehmen zu dürfen. Für mich ist sie eine der sympathischsten und nettesten Personen, die ich in der Agi-Szene jemals kennenlernen durfte. Seit so vielen Jahren ist sie ein fester Bestandteil der deutschen Spitze und in diesem Jahr, ich glaube, so weit können wir gehen, können wir sagen, war ihr erfolgreichstes Agility-Jahr in ihrem Leben. Die aktuelle deutsche Meisterin im Large und WM-Teilnehmerin, Platz 3 im Team auf der WM. Ach, hören wir einfach auf und sagen an der Stelle hallo und herzlich willkommen im Agility aufs Ohr Podcast, Sabine Kreuz.
Hi Jan, vielen Dank.
Ja, ich sag vielen Dank. Selten an einem Gast so lange rumgebaggert wie an dir.
Aber ehrlich, aber komm Jan, sei mal doch mal ehrlich. Wir haben einfach nur gewartet, bis ich was zu erzählen habe. Das war genau richtig so.
Und weil dein Leben ja auch vorher so unendlich langweilig war.
Ich weiß es nicht so, aber nee, ich glaube, wir haben schon ein paar spannende Geschichten, die wir jetzt gleich erzählen können.
Cool. Sabine, nimm uns... Lass mal richtig zurück an den Anfang gehen. Wir haben es eben in dem Vorgespräch schon kurz so Sauerlandhalle und so. Ja. Wann war dein allererstes Training? Weißt du das noch?
Oh, wow. Also es dürfen jetzt alle raten, wie alt ich bin. Aber ich habe mal so grob überschlagen. Ich glaube, ich mache das schon mehr als 20 Jahre tatsächlich. Und mit meinem allerersten Hund war tatsächlich ein Langhaar-Collie. Ja, der nicht so fürchterlich viel Spaß hatte an trieblichen Geschichten. Und ich hatte echt Glück, wir waren in so einem super kleinen Verein und da wurde schon Agility angeboten. Naja, wie man das halt damals vor 20 Jahren so Agility nannte. Aber ja, da waren so quasi meine ersten Grundlagen gelegt worden. Und ja, dann bin ich auf den Geschmack gekommen, muss man wirklich sagen.
Was ist das, was dich an dem Sport so fasziniert, dass du 20 Jahre dabei geblieben bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gab natürlich auch mal mittel- bis größere Einbrüche zwischendurch. Ich weiß es gar nicht. Also mich fasziniert natürlich einmal der Sport an sich, weil ich schon immer sportlich gerne unterwegs war, auch jetzt ohne Hund. Aber halt auch die Art, mit einem Hund gemeinsam irgendwas zu erarbeiten, das hat mich sehr fasziniert. Ich habe auch mal in die Fährte reingeschnuppert, ich habe auch mal ein bisschen TRS gemacht. Aber es war nicht so... für mich jetzt die Leidenschaft, wie das doch im Agility der Fall war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach all den Jahren, was ich immer jetzt mehr so getan hat, und im Laufe der vielen Hunde, die ich hatte, ja, hat doch die Leidenschaft wirklich überwiegt und ich bin nach wie vor froh, dass ich dabei geblieben bin.
Ich glaube, ganz viele sind froh, dass du dabei geblieben bist.
Ich glaube auch.
Von dem reinen Sportler sein hin dann auch zum Trainer. Wir reißen alles mal kurz an und ich glaube, wir vertiefen dann gleich den einen oder anderen Bereich. Wie kam das?
Also Trainer habe ich tatsächlich schon damals auch in diesem Verein, wo ich angefangen habe, gemacht. Das war mal so, naja, kannst du mal so einen Sonntagnachmittag so eine Gruppe übernehmen? Ja, habe ich dann auch mal gemacht und dann habe ich mir Bücher gekauft, ne? Und habe versucht, es war ja nicht nur erst Agility-Trainer, sondern halt auch ein bisschen Erziehung und so. Dann war ich Jugendwart in diesem Verein und das hat alles schon so ein bisschen auch mich wirklich gefördert und gefordert und mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und bin eigentlich von Verein zu Verein auch erstmal Jahre dabei geblieben. Und habe dann natürlich auch gemerkt, also Bedarf bei mir zu Hause, ich sage jetzt mal, ersten Platz bei mir hinterm Haus gehabt, hatten ganz, ganz viele Leute. Ich habe dann so Sonntagsnachmittagsstunden angeboten für damals noch 5 Mark. Ich werde es nie vergessen. 5 Mark war also noch zu D-Max-Zeiten. Wahnsinn, ne? Okay. Und ja, das war aber dann natürlich nicht so toll für meine Nachbarn, weil es wirklich mitten im Wohngebiet war und hatte dann immer viel Mühe und Ärger mit Plätze suchen und so. Ja, bin aber irgendwie immer hartnäckig geblieben, bis dann natürlich irgendwann die Agility-Hallen kamen und ich dann von Halle zu Halle mehr oder weniger getingelt bin.
Krass. Genau. Wie hast du damals, das war ja eigentlich so der erste, oder für mich in meiner Wahrnehmung so der erste ganz große Umbruch, so von draußen in eine Halle auf Kunstrasen, also ja wirklich so Next Level. Wie hast du das damals wahrgenommen, diesen Sprung?
Ja, für mich natürlich auch. Also ich hatte erstmal natürlich eine ganz andere Anforderung an mich selbst auch, ne? Ich habe direkt gedacht, wow, jetzt bist du hier in einer Einrichtung, ne? Das ist extra nur für den Sport gemacht und nicht mehr nur im Verein, wo du doch auch viel auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis gearbeitet hast. Also hatte ich einmal den Anspruch an mich selbst natürlich, da noch mehr mich zu verbessern und zu intensivieren. Und es war natürlich auch so, dass ich gemerkt habe, auch für die Leute, ne, die kamen extra nur wegen dem Sport jetzt hier hin. Und ja, das war für mich natürlich eine Riesensache. Und ich habe mich da auch am Anfang erstmal so ein bisschen unwohl, würde ich sagen, gefühlt, weil man doch nicht ganz sicher war, kommt das überhaupt gut an und wie verkauft man sich. Habe aber doch dann schnell gemerkt, ne, dass es schon auch wirklich für jeden ganz, ganz viel Spaß macht. Und ja, bin froh, dass ich dabei geblieben bin.
Witzig. Als du es eben gesagt hast, habe ich kurz so in mich reingedingelt und habe gedacht, krass, genau mit diesem Gefühl habe ich damals auch irgendwie gestartet. Heute ist es weg?
Nee, es ist nicht weg. Also es ist absolut immer noch da. Also ich bin schon auch immer noch, naja, aufgeregt würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe so eine kleine Nervosität immer noch. Also für mich ist es total wichtig, egal wo ich hinkomme, ich gebe mir unfassbar viel Mühe oder ich versuche mir viel Mühe zu geben. Ich möchte Parcours dementsprechend planen, dass ich natürlich jedes Mensch-Hund-Team damit erreichen kann. Und das ist natürlich mit einer gewissen Vorarbeit natürlich, natürlich nur zu realisieren. Und es ist immer dann, wenn die Teams dann kommen und vor allen Dingen, wenn Teams kommen, einmal die du nicht kennst, spannend, ne? Wer kommt da jetzt? Was haben die für Eigenschaften? Was erwarten die natürlich auch von dir, ne? Und aber auch, wenn ich Teams, also richtig namhafte Teams habe, dann bin ich schon auch richtig nervös, weil ich ja schon weiß, die können schon einiges und was wollen die jetzt von mir, ne? Aber ich muss immer wieder sagen, ich bin doch überrascht, egal wer da kommt, ob jemand, den ich noch nie gesehen habe oder jemand, der ganz oft schon bei mir war, dass man doch immer wieder was findet, was die Leute einfach ja, mit einem glücklichen Gefühl hoffentlich nach Hause schickt.
Ey, witzig. Wieder kurz in mich reingedengelt, so genau gleich. Ich habe jetzt ein Seminar vor der Brust, wo ich die Teilnehmerliste bekommen habe, wo ein Name draufsteht, der sehr bekannt ist, der noch nie bei mir war. Ey, und seit einer Woche sitze ich hier und denke so, fuck, was machst du, damit du die Person auch mitnehmen kannst, so, weißt du?
Erkenne ich. Ja, ist absolut so. Ist absolut so. Und dann, das ist halt super schwer, ne? Weil klar, du siehst dann diese Teilnehmerliste und du hast dann natürlich Hunde bei, die sind absolute Anfänger und jemand, der, naja, jedes Jahr bei den WM-Qualis vorne dabei mitmischt, da musst du dir schon wirklich gut was überlegen. Aber genau das finde ich auch, was mir, also stelle ich fest, das macht mir einfach Spaß, sich im Vorhinein solche Gedanken zu machen, um auch wirklich jedem gerecht zu werden. Ob ich das im Endeffekt schaffe, kann ich natürlich nie wissen, aber ich merke schon, ob ich irgendwie bei den Teilnehmern was treffe oder halt auch eben nicht. Also es ist schon so.
Ist das, was du gerade so ein bisschen näher ausgeführt hast, das, was du mit Mühe geben meinst?
Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, dass bei mir ist es wirklich so, für mich ist das wirklich ein sehr gutes Seminar oder ein sehr gutes Training, wenn ich eine gute Vorarbeit geleistet habe. Das heißt nicht unbedingt, dass ich vorher unbedingt wissen muss, was haben die da für Gerätschaften und so. So einen groben Plan reicht manchmal, aber für mich ist es echt wirklich wichtig zu wissen, was kriege ich für Teilnehmer, was für eine Leistungsklasse haben die und natürlich auch, dass ich wirklich mir davor ganz, ganz doll Gedanken mache, wie stelle ich den Parcours, was für Aufgaben könnten wir mal abarbeiten und so weiter und so fort.
Genau. Und kommst du an diese Aufgaben durch das selber Turniere laufen, weil du Sachen siehst, die du interessant findest oder entsteht es in deinem Kopf oder wie machst du das?
Beides. Also ich würde sagen beides. Es ist natürlich einmal so, für mich ist es immer total gut zu sehen, was sind so aktuelle Parcourspläne, ne? Auch da hilft mir ganz einfach, ganz banal auch manchmal Facebook, ist so, gucke ich mir, was stellen so andere für Parcourspläne online, aber was trainiere ich auch selbst gerne mit meinen Hunden. Und wenn ich dann so einen Parcours aufgebaut habe, dann ist es für mich immer total wichtig, auch selbst mit meinen Hunden das oft auszuprobieren, um zu gucken, naja, könnte das jetzt auch ein A0-Hund schaffen zum Beispiel oder kannst du ein bisschen was drehen, dass es auch für den A3-Hund jetzt wieder eine kleine Challenge wird. Und ich glaube, dass das schon total mir hilft. Na, und halt auch zu sehen, was hast du für Teilnehmer, was bringen die für Fähigkeiten mit. Ne? Glaube ich schon.
Wofür steht eine Sabine Kreuz als Trainerin?
Puh. Also wenn du wissen willst, wie so ein Training bei mir aussieht.
Nee, das weiß ich, das habe ich schon mal mitgemacht.
Ja, das hast du schon mal mitbekommen, ich weiß. Ja, ich glaube, mein Training ist einmal sehr mut. Ich glaube, dass ich sehr gut motivieren kann. Ich bin immer sehr laut. Das merke ich immer an meiner Stimme so nach 2 Tagen, weil die dann nämlich nicht mehr so funktioniert. Ich glaube, dass ich mich gut auf jedes Mensch-Hund-Team einstellen kann. Ich hoffe auch, dass mir das immer gelingt. Ob das so im Endeffekt ist, weiß man natürlich nicht. Aber man sieht es halt manchmal schon an den Gesichtern der Leute, wenn die dann nach Hause fahren oder natürlich auch an der Wiederholungsrate der Teilnehmer, die dann einfach kommen. Und wie gesagt, mir ist auch wichtig, dass man weder Mensch noch Hund überfordert. Also ich stelle natürlich auch Parcours, die schon auch knifflig sein können. Aber wenn ich merke, dass das sehr schnell zu schwierig wird, finde ich es immer sehr deprimierend, wenn man das überspannt, den Bogen. Also ich bin dann sehr schnell dabei, dass man sagt, okay, wir machen es leichter, ne? Weil doch auch gerade der Hund darunter sehr doll leiden kann. Und da bin ich im Moment wirklich sehr großer Verfechter von.
Wie erlebst du Hunde heute im Agility? Was glaubst du, ist dieser Sport für Hunde?
Ja, das ist eine gute Frage. Früher war es ja so, also als wir dann quasi so angefangen haben, war es ja wirklich so Mensch-Hund-Team, ne? Das ist es heute auch noch, finde ich. Aber ich finde, dass viele Leute extrem viel von ihren Hunden verlangen und vor allen Dingen sehr früh das von ihren Hunden verlangen. Und es ist natürlich verständlich, wenn ich einen Hund habe, der sehr viel mitbringt, dann ist es auch menschlich, dass man natürlich nicht sagt, stopp, 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 ich fördere dich jetzt nicht. Aber ich glaube, da muss man ein gutes Bauchgefühl bekommen oder auch einfach haben, um die Hunde da wirklich nur in die Schiene rein zu fördern, die sie auch in dem Moment aushalten können. Ja, also ich erlebe immer ganz oft, du kriegst ja so eine Teilnehmerliste, dann steht da Teilnehmer XY mit Hund XY A0. Gut, dann weiß ich, die sind vielleicht ein Turnier mal gestartet, aber dann weiß ich halt, Wippe und Slalom ist halt im Aufbau oder vielleicht noch gar nicht vorhanden. Was können die dann für technisch? Das ist ganz oft eine spannende Frage, weil ich habe A0 Hunde im Training, die können wirklich extrem knifflige Sachen schon ausüben und das soll jetzt nicht negativ gewertet sein, weil manche Hunde das einfach anbieten auch. Aber ich bin dann eher so der Typ, der dann die auch bremst und sagt, hey, lass mal, du wirst merken, in der A0 brauchst du halt nicht diese kniffligen Sachen und auch in der A1 noch nicht, sondern es kommt halt frühestens in der A3 und dann kannst du die immer noch intensivieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit einem jungen Hund niemals einen Außen übe zum Beispiel. Aber ich bin schon weg von der Schiene gekommen und habe viel mehr, gerade jetzt mit unserer jüngsten Hündin, wirklich viel mehr mich darauf konzentriert, was der Hund in den nächsten Agility-Turnieren wirklich sehen wird. Also ich habe wirklich versucht, A1 für A1 zu trainieren, A2 für A2 und dann sich mehr die Aufgaben zu stellen, die wirklich in der A3 gestellt werden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das vielleicht ab und zu nicht vergisst. Wie gesagt, ich kenne viele Hunde, die in der A1 super Wege aus der A3 laufen können, aber manchmal halt einfach keine 4 Hürden geradeaus. Und damit will ich mich tatsächlich auch einschließen. Ich war mit meinen Hunden immer super lange in der A1. Also mit Chewie, ich glaube, gefühlt 3 Leistungskarten voll. Ja, damals wurden ja noch die Disse eingeklebt, das muss ich dazu sagen. Aber auch bei Sid, ich habe es tatsächlich mal nachgerechnet, es waren wirklich 54 Starts bis zur A3. Und das ist wirklich was, ja, nicht lachen, das ist wirklich was, was mich so ein bisschen frustriert hat natürlich auch, weil du denkst, mein Gott, der Hund, der kann in jedem Training, ne, super schwierige Sachen. Warum kann der einfach keinen einfachen Slalom-Eingang? Und da muss ich wirklich an meine eigene Nase fassen und zurückschrauben und sagen, ja klar, weil du die einfach wenig übst. Und das habe ich tatsächlich verändert.
Krass. Also zwei Sachen, die ja noch nie jemand gesagt hat. Erstmal, dass er 54 Starts gebraucht hat.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Aber das Zweite, was ich richtig spannend finde, dass du quasi für die Null trainierst, für die Eins, für die Zwei, grob gesagt. Jetzt gleicht das gerade in meinem Kopf ab mit so wöchentlichem Training und da stehen natürlich immer fertige Parcours. Jetzt war sofort meine erste Hypothese. Es ereignet sich natürlich daraus, dass man auch mit Junghunden Sequenzen oder Teile aus diesen Parcours macht. Würdest du sagen, man müsste das strukturell vielleicht anders aufbauen?
Du hast absolut recht. Also wenn ich natürlich in Hallen trainiere, wo die fertigen Parcours stehen. Und da stehen ja A3, A4, A5 Wege, ne? Was ja auch richtig ist. Es ist aber natürlich immer schwer, sich daraus einen A1-Weg zu suchen. Ich habe das wirklich mal eine Zeit lang versucht. Aber es geht natürlich schon los, wenn du ein normales, stupides Stegtraining machst und der Hund dahinter nie eine gerade Hürde oder einen Tunnel sieht, sondern eine S-Linie oder einen Slalom-Eingang. Das passiert dir in der A1 natürlich nicht. Ich weiß noch, dass ich eine Zeit lang in Mendig auf dem dritten Feld manchmal den Parcours bauen konnte. Und ich hatte eine Gruppe und die waren gerade dabei, so ins Turniergeschehen einzusteigen. Und dann haben wir wirklich eine Zeit lang, ich habe dann einen normalen Parcours gebaut, aber ich habe auf einer Struktur von der A1 gebaut. Und habe aus der A1 dann für die A3-Leute den A3-Weg gesucht, weil ich finde, das so rum kann man das ganz gut. Umgekehrt ist es halt wirklich schwer. Und die hatten dann auch die Aufgabe, also die A1-Starter, sage ich jetzt mal, in dem Training wirklich 1 bis 20 zu laufen. Und nicht 1 bis 5, 5 verschiedene Varianten, sondern 1 bis 20 und alle Geräte. Und die waren wirklich super dankbar dafür, weil das ist natürlich die beste Vorbereitung, die du für ein Turnier später haben kannst. Aber ich bin mir natürlich der Problematik bewusst, das ist sehr, sehr schwer zu realisieren. Und du hast ja nicht immer Zeit, meistens darfst du es ja auch nicht, auf den Feldern umzubauen. Ja? Dann musst du dir halt kleine Sequenzen nehmen. Was ja auch oft natürlich ein Problem ist, der Slalom und die Wippe, die stehen fast immer am Rand. Ja? Und dann kommt der Hund zum ersten Mal ins Turnier und Wippe mittendrin. Das siehst du manchmal an den Gesichtern der Hunde. Oh, habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Das ist wirklich ein Problem. Und ich kann auch immer nur wieder den Leuten sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt und könnt euch mal ein freies Feld mieten, übt das, baut euch das auf und übt das wirklich, damit euch diese Überraschung im Turnier dann einfach gar nicht passiert.
Würdest du sagen, eine Problematik oder ein Phänomen, was aufgetreten ist aufgrund dessen, dass es immer professioneller geworden ist und durch diese, ne, Feld 1, 2, 3, wie du es gerade sagst, wenn ich zurück überlege, in meinen Anfängen, Außenplatz, SV, super. Da stand da, naja, wenn man ehrlich sein, da standen die Zungengeräte fast nie, weil die keiner rausgetragen hat von Penny. Aber wenn sie mal standen, dann war das halt keine Problematik.
Also du meinst, dass jetzt durch die Professionalität die Leute auch lieber wieder professioneller trainieren und auch vor allen Dingen technischer trainieren wollen. Ja. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das soll sich jetzt auch nicht so anhören, als würde mein junger Hund nicht mal so ein Hinten gezeigt bekommen oder mal eine S-Linie. Aber ich versuche schon, selbst wenn ich auch mit meinen Hunden selbst trainiere, es ist wirklich, ich habe das jetzt nochmal überschlagen, sind 90% der Sprünge sind bei mir fast immer von vorne. Dann ist man außen dabei, aber ich habe wenig S-Linien. Ich habe viel mehr von vorne und was ich auch ganz, ganz viel baue und auch die Leute dazu sensibilisiere, man hat es ja jetzt bei mir auch gesehen, ist, dass man wieder die Hunde mehr alleine arbeiten lässt. Also wirklich mal den Hund von hinten führen. Ich übe das wirklich ganz früh mit meinen Hunden. Dass die lernen, es geht nicht darum, dass ich denke, dass die Leute das läuferisch nicht schaffen, sondern ich stelle immer wieder fest, auch mit nicht so schnellen Hunden, du machst die Hunde einfach selbstbewusster. Die haben nicht ständig deinen Hintern vorm Gesicht, ne? Die sehen den Sprung mal ohne dich. Und dann ist natürlich auch die Motivation zum nächsten Gerät schon mal eine ganz andere. Also das versuche ich schon, die Menschen dahin zu sensibilisieren. Hey, lasst euch mal Zeit, lasst den Hund mal arbeiten. Und oft stehen die dann da, ja, aber ich könnte ja jetzt den Franzosen. Ja, weiß ich. Aber es gibt sicherlich mal Momente, wo du es nicht kannst. Und es tut auch dem Hund gut. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, dass diese ganze Professionalität die Menschen schon dazu bringt, auch etwas technischer und härter vielleicht zu trainieren. Aber ich erlebe auf der anderen Seite auch, dass es sie oft in den jüngeren Klassen, ich sage jetzt mal A0, A1, doch auch einholt. Ne? Also dann wird zum Beispiel Steg, ich kriege manchmal Videos, Steg außen trainiert, ne? Mit einem Hund, der gerade, da denke ich immer so, aber das hast du nicht. Also du hast Steg von vorne, auch wenn die Hürde zum Außen steht. Ne? Üb lieber von ins Außen, kriegst du den in der 3. Aber vom Außen weg nach vorne ist schwieriger.
Ja, spannend. Ich finde es jetzt schon so spannend. Ich habe so viele Fragen. Ich muss in meinem Kopf immer wieder neu strukturieren, weil du immer wieder was sagst, wo ich nochmal nachfragen muss. Was glaubst du, ist heute die Rolle eines Trainers? Du hast jetzt eben schon gesagt, du bremst sogar mal bewusst aus. Ich höre raus, du erklärst. manchmal geht man sogar, das erlebe ich auch, in eine kleine Konfrontation mit den Leuten. Ne, wie du sagst, so, ja, aber den Franzosen würde ich, ja, aber guck mal, es gibt auch den und den. Was glaubst du, ist heute dass die Hauptaufgabe von einem Trainer?
Also ich glaube, die Hauptaufgabe ist, dass du es erstmal siehst, ne, dass eventuell das und das passieren kann, wenn du dich nur auf deine eigene Trainingsweise so festlegst. Also wenn du immer vom Hund trainierst, ne, dann kann der Hund ja niemals ohne dich irgendetwas arbeiten. Auf der anderen Seite erkläre ich immer viel anhand meiner Erfahrung. Und ich habe ja wirklich etliche Hunde jetzt auch schon ausgebildet und in Turnieren geführt. Und ich habe diese, ja, wir nennen sie mal Fehler, ja auch begangen. Also ich habe ja auch, wie gesagt, mit Chewy damals, meinem Berger, war ich 3 Jahre in der A1, weil dieser Hund einfach nie 3 Sprünge geradeaus konnte. Und schwuppdiwupp in einem Jahr.
An ihn, ich mag ihn.
Ja, er war auch, er ist verewigt auf meinem Körper, sagen wir es mal so. Ja, aber natürlich in der A3 war er angekommen, ne? Da konnte er endlich sein Können zeigen. Aber der Weg dahin war halt sehr lang und auch sehr deprimierend für mich. Und das erlebe ich auch ganz oft, ne? Also junge Teams, die stellen Videos ein, wo sie irgendwelche Fähigkeiten darstellen. Wow, denke ich, Wahnsinn. Und dann sind sie aber manchmal überfordert mit den leichtesten Aufgaben, was ich ja auch war, ne? Also ich sehe mich da in ganz vielen Dingen selbst. Und das erzähle ich einfach diesen Teilnehmern. Ich sage, hier, schaut mal, ich habe auch mit Fu war ich super lange in der A1. Alle anderen waren schon an mir vorbeigezogen. Und natürlich macht man sich dann Stress und denkt so, bist du so blöd? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ne? Und aber ich denke heute, wenn ich das anders gemacht hätte, wäre sie auch anders gereift. Ne? Und wäre auch, ja, das weiß man natürlich nie. Also man kann ja nie wissen, was passiert wäre, wenn. Aber ich versuche das heute so ein bisschen in die Richtung doch zu lenken.
2 Fragen und es gibt hier natürlich die Regel, wenn man irgendwas nicht sagen will, kein Thema. Aber wir sind gerade in so einer Richtung abgebogen, wo wir noch nicht so oft in diesem Podcast waren. Was macht es mit einem, 54 Turniere in der 1 zu sein, in dem Wissen, dass man Seminare gibt und dass Leute da zugucken? Ist es nochmal was anderes, als wenn ich in Anführungsstrichen einfach nur Sportler bin? Und die 2. Frage, die sich direkt anschließt, und da kommen wir nachher hin, jetzt warst du auf der WM, du bist da super erfolgreich gelaufen, die Welt hat gesehen, was du kannst, ist es jetzt leichter zu sagen, ey, es waren 54 Turniere in der 1, aber Mutti kann es? Also hat das nochmal was verändert? Weißt du, was ich meine vom Gedankengang?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich bin wirklich, da hast du absolut recht. Wenn man natürlich Trainer ist, muss man zu dem stehen, was man trainiert. Und dann sollte man das selbstbewusst und auch von sich selbst überzeugt weitergeben. Und ich werde es nie vergessen, das war letztes Jahr, glaube ich, in Östring, bin ich mit dem Sid noch in der A1 gelaufen und ich konnte die einfachsten Sachen, konnten wir beide nicht, ne? Und dann hatte ich aber, glaube ich, vorher ein Seminar gegeben, also irgendwie war da so ein Zusammenhang. Und dann höre ich, wie jemand sagt, ja, guck mal, sie kann es ja selbst nicht. Und hat dabei gelacht. Ich habe auch erst gelacht und denke so, oh Gott, wie deprimierend. Und das hat mich bis heute so beschäftigt. Natürlich auf der einen Seite sympathisch, ne, dass auch ich es natürlich, ich bin ja auch nur ein Mensch und mein Hund ist nur ein Hund. Und es heißt ja nicht, nur weil ich Trainer bin, dass ich alles kann. Aber das hat mich schon emotional getroffen, ne? Also zumindest so getroffen, dass ich es bis heute noch weiß. Ja, man ist ein bisschen verzweifelt, war ich auch, ist ganz ehrlich. Und ich habe auch oft gedacht, es kann ja nicht wahr sein, es kann jetzt auch nicht nur Glück oder Pech sein, warum klappt das nicht? Aber auf der anderen Seite, ich habe es halt durchgezogen, ne? Und bin deshalb natürlich jetzt überaus total überrascht, was jetzt dieses Jahr zum Beispiel alles bei mir passiert ist. Wie gesagt, seit 20 Jahren mache ich nun mal den ganzen Zirkus mit und war ja nur auch, ich glaube, jedes Mal bei den WM-Qualis dabei und bin auch öfters nach Dortmund natürlich gekommen und da immer kläglichst gescheitert. Also auch dieses Jahr, ich habe mir null Hoffnung gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, ich würde gerne einmal in Dortmund auf dem Treppchen stehen, weil das habe ich bislang nie geschafft. Und deswegen war das ist auch immer noch alles unwirklich, absolut. Aber ja, durch die WM und auch durch die Deutsche Meisterschaft geht man natürlich mit einem ganz anderen Gefühl jetzt an Dinge ran. Es gab mal ein Turnier, das ist auch total witzig. Ich glaube, das war im Ausland. Ich meine, die Mona wäre damals und die Dani Fischbach waren auch dabei. Du musstest dich für ein Finale qualifizieren. Und irgendwie hat der Sprecher dann so gesagt, ich war damals mit der Fu noch in der A1, habe das irgendwie in das Finale geschafft, ne? Total aufgeregt. Und dann hat der Sprecher mich aber vorher so gefragt, ja, wir müssen euch alle vorstellen, ne? So, wie stellen wir dich denn vor? Mona, ne? Eine Riesenlatte an, was sie schon alles geschafft hat. Dann Dani und ich, ja, ich bin Sabine Kreuz aus Deutschland. Mehr gab es leider nicht. Es war wirklich kläglich. Und dann ist mir nochmal so aufgefallen, ja, das war der Lebenslauf, Punkt. Passend aber, weil wir waren nach 1-2 Diss. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass das tut natürlich was mit einem, wenn man sowas mal erreicht hat und man, ich gehe viele Dinge jetzt, ich lache über vieles mehr oder wenn man eine Stange fällt, ich habe mich nie jetzt, also man ärgert sich schon, also ich fahre ja nicht auf ein Turnier, um zu sagen, ich habe heute nichts anderes zu tun, aber ich gehe schon mit einem anderen Gefühl jetzt ran und das, was ich da erlebt habe, das kann mir keiner mehr nehmen und ich weiß auch, es wird wahrscheinlich eh nie wieder vorkommen, selbst wenn es meine Nerven auch nicht mehr durchhalten würden, ja.
Direkt wieder zwei Fragen. Zum einen, ab welcher Anzahl an Turnierstarts fängt man an, das zu hinterfragen, was man macht? Nach 8, 12, 15, 20? Also wo ist dieser Moment, wo du irgendwie sagst, okay, ne, du hast gerade gesagt, es kann nicht mit Glück oder Unglück zu tun haben. Und das Zweite, woher diese Motivation und dieser unglaubliche Antrieb, immer wieder nach Dortmund zu fahren, das immer wieder zu versuchen. Also ich glaube, der ein oder andere hätte einfach dann irgendwann für sich vielleicht gesagt, okay, dann eben nicht. Warum?
Also zum Ersten, ich glaube, es liegt total auch an deinem Hund. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es mich damals, als ich noch in dieser A1 festhing, natürlich total beschäftigt hat, emotional, bin ich heute doch froh, das durchgemacht zu haben, weil dadurch reift dein Hund einfach anders und du selbst ja auch, ne? Also ich erlebe ja auch Teams, die machen einen Durchmarsch in die 3. Würde ich ja auch machen. Ich würde ja nicht sagen, okay, ich bleibe jetzt in der 2, weil ich es so schön finde da. Mein Ziel ist ja nur auch, wenn ich das schaffe und kann, dann nehme ich das natürlich mit. Aber manchmal erlebe ich dann halt, dann sind die in der 3 und sind dann halt ein bisschen natürlich überfordert vielleicht oder wachsen auch da zu schnell und irgendwann kommt vielleicht der Einbruch. Also bei mir war es tatsächlich immer so, dass meine Hunde immer spät gut waren. Was glaube ich ja ganz früher, als ich mal so angefangen habe, ja normal war. Also ich weiß noch, dass die ersten gesagt haben, so bei den WM-Qualis, naja, wenn du das mit 5 Jahren, wenn der Hund 5 ist, mal schafft, dann ist das ein gutes Alter. Heute wird ja schon so ein bisschen geguckt, wie, du bist in der 3 und schaffst es nicht, ne? Das hat sich natürlich alles geändert. Das will ich auch nicht irgendwie negativ bewerten. Also wenn man das schafft, kann man das auch machen. Aber für manche Hunde oder für manche Teams, glaube ich, tut es auch ganz gut, wenn die sich erst entwickeln. Also Fu zum Beispiel, jetzt vor Corona hätte sie es so gerade geschafft, zu den WM-Qualis zu kommen. Und ich bin tatsächlich froh, dass diese WM-Qualis durch Corona abgesagt wurden, weil ich glaube, der Hund hätte... Also der hätte nicht annähernd da einen Hauch einer Chance gehabt. Da war die noch vom Kopf her und auch ich, ne, das war gar kein Team. Ja, also wie gesagt, ich glaube, da muss man einfach sich ein bisschen Zeit geben, ob das jetzt 8 Starts sind oder 10 oder wie bei mir 54. Da muss man versuchen, wirklich an sich selbst zu arbeiten und durchzuhalten. Und zu dem anderen, ich habe ganz oft natürlich darüber nachgedacht, ob ich überhaupt diese WM-Qualis nochmal laufe und wenn, dann nach Dortmund. Also dieses Jahr war zum Beispiel so, ich war noch nie so gut vorbereitet in die WM-Qualis gegangen, habe ich gedacht, als dieses Jahr. Ich hatte wirklich 2 Bombenhunde am Start. Ich war vorher ganz viel bei Tobi im Training und wir haben einmal gesagt, also Sabine, ganz ehrlich, wenn da mal eine Stange fällt oder so, aber du kannst das alles. Und so selbstbewusst bin ich auch da rein. Und dann musste ich bitter feststellen, es ist halt einfach ein Gesetz für sich. Ne? Also ich war noch nie so down wie nach diesen beiden Wochenenden, weil für mich stand fest, also mit irgendeinem von den beiden Hunden bin ich sicher auf der EO. Also den Startplatz habe ich mir absolut sicher und Dortmund mit beiden Hunden auch sicher. Ja, und dann kam der Tag, wo dann die EO-Mannschaft aufgezählt wurde und ich war natürlich nicht dabei, weil ganz ehrlich, ich war selbst schuld. Also ich habe das selbst verhindert, dass ich das nicht schaffe. Warum auch immer, Nerven, keine Ahnung. Man hat auf einmal dann, wenn man in so einer Spirale ist, wenn man merkt, es klappt nicht, dann ist es auch schwer, von alleine da so den Aha-Moment zu bekommen und sagen, ja, morgen greifst du wieder an. Das ist natürlich menschlich. So, und dann habe ich auch überlegt, mit Fuhr Platz 27 nach Dortmund, das ist ja, also unrealistischer geht's nicht. Alle anderen Teams waren so gut, die da vorne standen. Und selbst wenn ich auch gut bin, sind die ja auch gut. Also die kann ich gar nicht mehr aufholen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren viele Menschen, die mir auch geschrieben haben und auch mich motiviert haben und gesagt haben, ach, jetzt hast du es geschafft, komm, ist ein Wochenende. Und ich mag Dortmund auch richtig gerne, das muss ich dazu sagen. Also ich mag die Atmosphäre, ich mag das mit den Ecken und Kanten da. Für mich ist das eines der schönsten Turniere, die man so mitmachen kann. Und dann habe ich mich überreden lassen. Jetzt kam natürlich auch die deutsche Meisterschaft davor, die mich natürlich richtig auch gepusht hat. Und ja, aber wie gesagt, ich bin mit wenig Erwartung bis gar keine nach Dortmund gefahren. Und wenn ich da nicht so positive Feedbacks auch bekommen hätte von allen Seiten, glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und heute bin ich natürlich froh, dass ich es gemacht habe. Aber das war ja das war ein Wunder. Also das kann man nicht anders sagen, das, was da passiert ist. Und ich habe früher immer gesagt, also wenn ich einmal es schaffe, in die Mannschaft zu kommen, dann fahren wir nochmal mit dem Mannschaftsbus, egal wohin. Ich glaube, ich war allein auf weiter Flur, es wollte keiner mit mir mit dem Mannschaftsbus fahren. Aber wie gesagt, man kämpft dafür 20 Jahre und es gab schon mal ein Jahr, damals mit Chui noch. Da bin ich aus den Vorqualis als Platz 1 nach Dortmund gefahren. Das waren Chuis erste Qualis überhaupt, ne? Wie gesagt, der Hund war ja 3 Jahre in der A1. Ich glaube, der war schon dann 5. Und so bin ich nach Dortmund und habe mir schon damals die südafrikanische Fahne gekauft, weil es ging ja nach Südafrika. Und habe gedacht, also wer soll mich jetzt hier schlagen? Ich war wirklich schon im Flugzeug. Ja, und dann kam aber der größte Gegner von Chui und das war der blaue Teppich. Und natürlich meine Nerven. Und wir haben es wirklich das Wochenende, ich glaube, ich nicht einen einzigen Lauf durchgebracht. Und Platz 1 hat mir gar nichts genützt. Also es fuhren wieder andere nach Südafrika und ich blieb Gott sei Dank mit dem Hund, weil ich glaube, es hätten viele am Flughafen nicht überlebt, diesen Hund abzufertigen. Aber wir sind dann zu Hause geblieben. Ja.
Zoomen wir dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr in Dortmund rein. Nimm uns mal damit, was du sagst, da hingefahren auf Platz 27. Mehr oder weniger nur hingefahren, weil andere geschrieben haben, ah komm, ne, jetzt fahr da hin, klar, deutsche Meisterschaft vorweg. Richtig gepusht, erster Tag Dortmund.
Erster Tag Dortmund, ja, also natürlich mit einem Hund, der noch nie in Dortmund gelaufen ist. Fuß zum Beispiel auch nicht immer so stabil, ne? Also es gab schon Situationen, wo die in verschiedenen Hallen aufgrund von unterschiedlichen Geräuschen sich total hat einschüchtern lassen. Also, das hatte ich im Hinterkopf. Was passiert in Dortmund mit ihr? Dann natürlich das Ganze drumherum. Aber ich glaube, heute war es mein Glück, dass ich wirklich nur Platz 27 war, weil ich bin da hingefahren und habe gedacht, Alter, was soll mir passieren? Ich laufe einfach und wenn ich einmal null laufe und vielleicht mal auf dem Treppchen bin, dann feiere ich mich, egal ob es zur WM reicht oder nicht. Und dann war der erste Tag vorbei und zwei Nuller. Ich glaube, ich habe sogar die Kombi 1. Ich habe noch nie eine Kombi 1 überhaupt in Dortmund gekriegt. Wie gesagt, ich war ja noch nie auf dem Treppchen. Und irgendeiner sagte den Abend, ich gucke mir seltenst diese Rangliste an, weil ich bis heute dieses Punktesystem nicht verstanden habe. Irgendeiner sagte den Abend, ja, Sabine, du bist schon auf Platz 2. Und da habe ich gedacht, hä? Unwirklich. Und am ersten Tag. Ja, und dann habe ich, natürlich überlegt man dann, wie Platz 2? Wie soll ich das halten? Oder geht das überhaupt? Naja, habe das aber auch noch so hingenommen. Naja, schauen wir mal, was morgen ist. Und der nächste Tag begann, glaube ich, auch wieder mit einem Nuller. Und dann hatte ich aber eine Stange. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so innerlich so ein bisschen die Säge gemacht, weil ich gedacht habe, Gott sei Dank ist diese Stange gefallen, weil ich glaube, ich wäre dann mit den Punkten so weit vorne gewesen, dass ich Sonntag, naja, ob du zweimal Diss laufen kannst, aber ich hätte mir schon mehr Fehler erlauben können und ich weiß nicht, ob ich diesen Druck, weiß ich nicht, dass ich Samstagabend schon sage, du bist schon eigentlich im Team. Und viele dann auf mich zu, oh, schade mit der Stange und ich immer so innerlich, ja, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Also so ein bisschen die Angst davor hatte ich schon. Also die Angst, wirklich da mal bei zu sein oder wirklich diesem Druck auch standzuhalten. Ja klar, und dann kam natürlich der Sonntag und da habe ich gedacht, also im Endeffekt machst du es jetzt genauso wie gestern und schaust mal, ob ein Fehler passiert oder nicht. Aber der Hund, der, ich muss ganz einfach sagen, die lief wie auf Schienen, die war so führig, wie ich noch nie in irgendeinem Turnier mit ihr erlebt habe. Und ja, dann war es natürlich, dass man hat es eigentlich abends immer noch nicht realisiert. Das ist so.
Das heißt, man wird dann aufgerufen, man steht da, man ist dabei, aber irgendwie vom Kopf her noch nicht.
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Also man, ja klar, man wird natürlich aufgerufen. Ich habe das ja all die Jahre miterlebt, während andere auf dem Podest stehen und immer mitgeheult. Also ich weiß noch, meine ersten WM-Qualis, als dann diese Hymne gespielt wurde. Ach du liebes bisschen. Man hat sich so für die anderen gefreut, weil so Tränen fließen ja immer. Und jedes Jahr war das ja immer so, dass man den allen gratuliert und so. Und jetzt steht man dann halt selbst auf diesem Podest. Das war also unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich. Aber natürlich auch erleichtert, weil einmal 3 Tage Turnier, es fällt der Adrenalin, fällt alles von einem ab, man ist auf einmal todmüde, aber im Hinterkopf trotzdem auch dieses, oh Gott, du musst jetzt zur WM, ne? Also du musst da jetzt wirklich sozusagen, du bist Teil des deutschen Teams. Das ist natürlich auch was, was dann einen monatelang so ein bisschen beschäftigt, absolut.
Jetzt kommen wir ganz nah terminlich an unseren ersten vereinbarten Termin, wo wir eigentlich aufnehmen wollten.
Das stimmt.
Und wo mich dann morgens eine Nachricht erreicht. Du Jan, nicht böse gemeint, aber ich glaube, ich muss mal zum Arzt, ich kann nicht.
Ja, das ist richtig. Ja, warum? Also das war 8 Tage, genau 8 Tage später.
Und vielleicht noch kurz eingeschoben. Ich dachte so, geil, die hat voll abgeliefert in Dortmund. Das wird eine richtig gute Aufnahme, ja?
Ja, das, der Körper hat dann irgendwie entschieden, doch keine WM für mich, keine Ahnung. Also 8 Tage später, ich war auf dem Turnier und am 2. Tag sogar hat es mich leider dahin gerafft. Und das Ergebnis war Kreuzbandriss und natürlich alles fiel mir aus dem Gesicht, ne? Weil alle, naja, jetzt wirst du operiert, 9 Monate mindestens raus, WM kannst du absagen. Und das habe ich dann erstmal auch. Ich habe dann direkt gesagt, hallo Team, ich sitze hier auf Krücken und das Ergebnis ist Kreuzbandriss. Ich glaube, Schwächert wird ohne mich stattfinden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren auch wieder ganz, ganz viele Leute, die dann auch gesagt haben, jetzt warte doch mal. Ne? Ich habe sofort auch mit Tobi kommuniziert, der war ja Ersatz. Ne? Er sagte, kein Thema, ich bin eh mit dem Hund dabei. Jetzt entscheide dich nicht so früh. Und das habe ich dann auch gemacht. Und habe mir viele Meinungen angehört, auch andere, die mit solchen Problematiken zu kämpfen haben. Vielleicht und bin dann wirklich, ja.
Ganz kurz einmal, was für eine großartige Geste, ne?
Absolut. Also ohne mein Team, und da muss ich ganz auch ehrlich sagen, ohne Nadine und Tobi wäre ich nicht nach Österreich gefahren. Das ist ganz einfach so. Also ich habe auch immer noch 4 Wochen vorher, da gibt es Aufnahmen von mir, wie ich wirklich in Hörgrenzhausen mein erstes Turnier, also ich habe Stand-Agility gemacht. Ne? Also man kann sich das nicht vorstellen, man hat zwar so eine Schiene an, aber das ganze Bein ist geschwollen und man hat gar kein Gefühl da drin, obwohl dir jeder Arzt natürlich sagt, dir kann damit nichts passieren, lauf normal, aber der Kopf sagt halt was anderes. Ne? Und dann habe ich wirklich noch Stand-Agility gemacht und es war super peinlich, aber irgendwann musste ich ja mal wieder rein und habe dann auch immer die Videos der Nadine und Tobi und ich habe gesagt, meint ihr, ich kann so laufen? Ja, das wird bestimmt noch. Weil ich habe mir schon gedacht, selbst wenn du jetzt nicht der schnellste Läufer bist auf der WM, aber blamieren wollte ich mich ja auch nicht. Also dann hatte ich für mich selbst auch den Anspruch, also Sabine, wenn du merkst, dass du das irgendwie körperlich nicht schaffst, dann hätte ich auch abgesagt. Ne? Und es wurde aber dann in den 4 Wochen vor der WM immer besser. Natürlich noch mit Handbremse. Das muss man ganz einfach sagen. Und ich habe auch dann kurz vorher immer noch gesagt, okay, wir können auch das Team immer noch ummelden, ne? Dass also auch Tobi vielleicht dann mit live das Team läuft und ich nur die Einzel. Aber im Endeffekt habe ich mich dann doch so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, ich traue mir, ist ja nur ein Lauf am Tag, ich traue mir diese 30 Sekunden, die es dann sind, schon zu. Ja. Und wenn man aber trotzdem dann am Start da steht und man guckt so an sich runter und man sieht die anderen Nationen, das kann man sich nicht vorstellen, was es für gute Sportler gibt. Und da habe ich dann schon kurz gedacht, naja, die Hausfrau hier mit dem Holzbein, allein schon bei der Parcoursbegehung, ne, ich war gefühlt überall viel langsamer als alle anderen. Also das hat schon ein mulmiges Gefühl in mir ausgelöst und ich hatte die ganze Zeit immer nur den einen Gedanken, bitte fall nicht hin. Ich glaube, wenn ich einmal hingefallen wäre, ich wäre auch nie wieder hochgekommen. Also dann hätte mich der Richter irgendwie da raus tragen müssen. Aber so viele Dinge gehen dann natürlich einem durch den Kopf. Ist ja ganz natürlich. Ja.
Und dann steht man da nach 20 Jahren das erste Mal und wartet auf die Freigabe von dem Richter.
Wahnsinn. Wahnsinn, Jan, Wahnsinn. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich hatte ja immer so eine Angst, dass meine Nerven das nicht mitmachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war natürlich super nervös. Ich glaube, das darf man auch.
Was denkt man da? Man steht da und was denkt man so?
Ja, wie gesagt, also ich habe immer nur gedacht, Parcours nicht vergessen, nicht fallen. Also so peinliche Sachen. Ne? Und im Team habe ich nur gedacht, du musst dir hier den Arsch jetzt aufreißen für dieses Team. Ne? Und jetzt, wahrscheinlich habe ich mir da zu viel Druck gemacht. Da war ich irgendwie schlecht. Ich weiß es nicht, warum. Aber es gehen viele Dinge durch den Kopf. Und bei meinem Jumping, du kriegst ja morgens den Parcours, ne? Also dann kriegst du ja so einen Plan. Und dann habe ich nur, wir haben uns ja schon ein bisschen drauf eingestellt, was die Richter bauen. Also das tust du schon. Und ich habe mir Parcours von dem Jan Egel angeguckt und auch von Bernd Hüppe und wusste, dass der Jan natürlich... Bei Bernd
nimmst du einfach alles, was unrealistisch ist, und packst das in einen zusammen.
Ja, genau. Das ist so. Also bei Jan wusste ich, das wird super für die Fu. Ne? Ja, genau das kann die, diese Linie. Ne? Aber für mich die Hölle. Und dann sah ich diesen Plan und habe wirklich zu Alex gesagt, also das ist, kann ich nicht laufen. Ich kann nicht ab der 1 schon von hinten führen. Also wer macht das hier bitte? Ja, und dann habe ich gedacht, naja gut, das musst du schaffen, das musst du schaffen. Und hier, wenn sie da vor dich kommt, ist nicht schlimm. Und was ich damals nicht wusste, ich stand am Start und dann sagt diese Sprecherin, also die kündigen dich ja dann an, und die sagte dann irgendwie noch so, ja, jetzt sehen wir Sabine Kreuz aus Deutschland und das ist übrigens der aktuelle deutsche Meister. Und ich so, das hat die jetzt nicht gesagt. Ich stehe hier mit diesem Bein, weiß nicht, wo der Jan mich gleich aufheben muss in diesem Parcours, weil ich irgendwie gefallen bin. Und das soll der deutsche Meister aus Deutschland sein. Also ich meine, bitte, peinlicher geht's nicht. So, und dann habe ich aber im Endeffekt wahrscheinlich so den Schalter umgelegt, dass ich gedacht habe, du rennst um dein Leben. Und das habe ich auch gemacht. Und ja, jetzt bin ich ihr natürlich ein bisschen dankbar, dass sie das gesagt hat. Aber in dem Moment denkst du so, nee, unwirklich. Völlig unwirklich. Ja. Ja, und dann bist du natürlich im Ziel und freust dich. Und ich war vierter Starter, überhaupt keinen Plan, ne, was daraus wird. Und auch tatsächlich habe ich bis zum Schluss immer gedacht, Sabine, also viel besser wäre, wenn du so Sechster, Siebter, Achter wärst. Die Ausgangssituation für den nächsten Tag wäre deutlich besser als Erster. Mhm. Aber ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Also, und dann, wenn du so eine Fangemeinde hinter dir hast, also die waren bombastisch, was die geleistet haben dieses Jahr. Man hört diese Wand hinter dir, wie die brüllen und dich anfeuern. Das allein dafür hat es sich gelohnt, egal mit welchem Ergebnis man da ist, aber allein dafür einmal da gestanden zu haben, auf jeden Fall.
Ja, witzig. Der Christian hat es ja auch gesagt, dass das einfach, also der hat gesagt, die schreien alles in Grund und Boden. Ja, ist so. Also Wahnsinn.
Irre. Ist so. Und ich habe dann auch am nächsten Tag, ne, viele fragen mich jetzt, das war total unfair, bei mir fiel ja dann die zweite Stange und die Halle war am Ausrasten. Also die Fu hat mich gar nicht mehr gehört. Ich habe auch gedacht, ich wäre diss, weil alle so gebrüllt haben. Und viele sagen dann so total unfair. Nee, habe ich gesagt, wenn du Weltmeister wirst, dann darf Frankreich ausrasten. Dass die nicht auf den Platz gekommen sind, ist ein Wunder. Auch da hätte ich die laufen lassen. Ich wäre dann einfach so drumherum weitergelaufen. Natürlich. Also das gehört doch dazu. Genauso hätten wahrscheinlich alle gebrüllt, wenn ich auf der Zielgeraden noch null gewesen wäre. Und ich habe denen auch gesagt, ihr dürft und müsst brüllen. Das merkst du als Läufer. Und ja, das, also mich hat das total gepusht und auch motiviert. Absolut.
Weil du ein Sportsmann bist oder eine Sportsfrau?
Ich glaube schon, ja. Absolut. Also natürlich stehst du auch, wenn du dann die anderen aus dem deutschen Team laufen siehst. Und natürlich freust du dich, sagen wir mal, dein deutscher Läufer ist jetzt auf Platz 4, ja. Und nach ihm kommen noch 3. Also er, wie gesagt, er ist mit 4. reingegangen und die machen alle Fehler. Dann darf man sich auch insgeheim ein bisschen freuen. Ne? Das muss alles natürlich im Rahmen bleiben, aber das gehört auch zum Sport dazu. Also absolut. Wenn ich das nicht darf, dann ja. Bei den Kindern ist das ja immer total lustig. Die machen das sehr offensichtlich. Dann wird sich gefreut, wenn einer eine Stange hat und jawohl, ich bin immer noch Dritter. Und dann wird gelacht und geklatscht. Und die sagen auch immer, darf ich? Ich sage, natürlich darfst du das. Du darfst jetzt hier ausrasten, absolut.
Cool, weil du es jetzt gesagt hast, schwenken wir einmal darüber. Du machst das alles seit ein paar Jahren nicht mehr alleine.
Nein,
ich mache immer familiäre Begleitung.
Ja, ich habe Gott sei Dank das Glück, dass meine Tochter, die Lea, jetzt mittlerweile auch in dem Alter ist. Also ich habe die ja schon immer mitgenommen, ne? Aber dass sie jetzt selbst auch laufen kann und darf. Und das ist natürlich das größte Glück, glaube ich, was mich begleitet. Und halt auch, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich natürlich genauso viel Spaß habe, wenn ich sie so ein bisschen coachen darf, als wenn ich selbst laufe, auf jeden Fall. Also das ist unbezahlbar, das Glück.
Nimm uns da mal mit rein in so ein Mama-Tochter-Coaching-Ding.
Oh ja, das kann auch mal in Tränen ausarten, tatsächlich.
Für dich oder für sie?
Ja, also ich glaube, wenn wir trainieren natürlich auch schon mal zusammen, aber ich denke, das ist natürlich bei Familie oder generell Ehepartnern immer so ein Ding, ne? Ich bin natürlich sehr ehrlich und sie ist auch super ehrgeizig. Da muss ich die manchmal wirklich bremsen, ne? Also sage ich, Lea, bleib mal am Boden und das ist jetzt nicht schlimm und alles gut und so. Aber wenn ich dann so merke, dass so es so halbwegs nur gemacht wird, also wenn sie so nicht so super motiviert an den Start gehen und, ne, also wenn die da mit anderen Dingen beschäftigt bin, dann sage ich auch schon mal, nee, also so geht es nicht und wir nehmen hier alles in Kauf, die Mama fährt dich dahin und wir trainieren und tun und machen, dann möchte ich auch, dass du wenigstens versuchst, 100% zu geben. Ob das Ergebnis im Endeffekt dann daraus kommt, ist ja was anderes. Also es ist natürlich nicht schlimm, wenn es dann eine Disqualifikation ist, aber ja, ich weiß noch, dies Jahr bei der Junior-Weltmeisterschaft, zweiter Tag, also die waren mit der Mannschaft auf Platz 1 und zweiter Tag sind die Mädels so ein bisschen damit beschäftigt gewesen, mehr T-Shirts zu tauschen. Ja, und das war so ein bisschen das Thema und dann kamen sie dann in den Parcours, der war schwer, also das kann man nicht anders sagen. Und ich merkte auf einmal auch bei Lea so, die ist ja mit Fu gestartet und Fu konnte eigentlich vieles davon, was aber ja jetzt nicht heißt, dass es immer null ist. Aber die war so, ne, den ganzen Tag nicht so bei der Sache. Und schwuppdiwupp war sie natürlich auch disqualifiziert und der Treppchenplatz war weg. Und dann habe ich natürlich auch direkt gesagt, ja, ist jetzt passiert, es ist kein Drama, aber ne, es hat auch so ein bisschen was mit der Einstellung zu tun. Und ich glaube, das ist natürlich manchmal schwer, weil dann können dann auch schon mal Tränen fließen. Ist so.
Guck auf die Uhr, wir könnten noch Stunden weitermachen. Wir machen jetzt noch ein Feld auf, weil es einfach so krass zu dir gehört und ich es so großartig finde, dass wir es noch mit reinnehmen müssen. Neben der Tatsache, dass du als Sportlerin, Seminarleiterin und Mama am Start bist, hast du dir auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die Jugend da zu pushen, zu unterstützen. Nimm uns mal da noch ein bisschen mit rein.
Ja, ich bin ja mehr oder weniger durch Glück da reingekommen. Also 2019 war die Junior-EO, damals hieß es noch so, in der Schweiz. Und da hat mich der Chris Lucke gefragt, ob ich so als vierter Coach mitfahren möchte. Die Lea war damals zum ersten Mal dabei, also ich war sowieso mit dem Kind da und habe gesagt, ja, gar kein Thema, ne? Also sagt mir einfach, was ich machen muss und ich bin ja da, ne? Ich habe vorher schon immer gerne Kinder trainiert, das muss ich echt sagen. Also auch, wie gesagt, ganz früher schon in den Vereinen der Jugendwart gemacht und so. Also das hat mir immer sehr am Herzen gelegen, weil ich finde, das Training mit Kindern ist das ehrlichste Training auf diesem Planeten, ne? Du hast einmal den Hund, der ehrlich ist und das Kind, das ehrlich ist. Und da gibt es keine Ausreden, warum das jetzt heute nicht klappt, sondern in dem Moment ist es eben so. Macht mir einfach Spaß. Ja, und das hat mir damals in der Schweiz auch so viel Spaß gemacht. Also im Prinzip musste ich gar nicht viel machen. Ich habe einfach nur die Teams ein bisschen betreut, gesehen, dass die Kids am Start sind, dass sie im Ziel irgendjemand auffängt und so weiter. Und dann kam aber eine Phase, wo der Chris ein bisschen privat viel um die Ohren hatte und hatte mich gefragt, ob ich das auch alleine, so als Kopf sozusagen der Jugend. Da war ich natürlich erstmal, oh Gott, schaffe ich das? Ne? Was muss ich tun? Und ja, ich habe ihm aber zugesagt, weil ich auch wusste, ich nehme ihm da halt auch eine große Aufgabe ab. Und ja, deswegen durfte ich dann dieses Jahr zum ersten Mal alleine mit dem Dirk dann aber zusammen nach Finnland quasi fliegen oder fahren und wir haben dann die Jugend da betreut und es ist Wahnsinn. Also diese Aufgabe einmal zu erledigen, ist super viel Arbeit, aber es macht unfassbar viel Spaß. Also wenn man sieht, welche Freude da bei Eltern, bei Kindern, also gestandene Männer, Väter, die am Parcoursrand stehen, das muss man live sehen, die in Tränen ausbrechen, wenn ihre Kinder da drinnen um ihr Leben kämpfen. Also das ist für kein Geld der Welt zu bezahlen. Und das macht mir so viel Spaß, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt weiter dabei. Natürlich habe ich ja auch selbst ein Kind da am Start. Also von daher ist es natürlich doppelt schön. Aber das Ganze drumherum ist mit nichts. Ich meine, wir haben es ja hier auch schon in mehreren Folgen zu hören bekommen. Es ist wirklich mit nichts zu vergleichen. Absolut.
Krass. Also ich glaube, ich spreche im Namen vieler, wenn ich sage, vielen, vielen Dank an dich und stellvertretend an dich. Und da gehören natürlich alle anderen dazu, die ihren Teil da auch zu beitragen, dafür, ja, dass ihr das macht. Und dann abschließend eigentlich noch so die Frage, weil du so nah dran bist durch Lea und durch diese Tätigkeit, was kommt da in den nächsten Jahren an Nachwuchssportlern von unten hoch?
Ja, unbeschreiblich. Also das, was die Kinder heutzutage, wir machen ja dann auch immer dieses Jugendtraining vorher, vor dieser Weltmeisterschaft der Kinder. Und in der Corona-Zeit haben wir, weil es ja keine Weltmeisterschaft gab, auch so ein Jugendwochenende gemacht. Und es ist absolut der Hammer, was die Kids heutzutage für Fähigkeiten haben. Also es macht, das ist wirklich mit so viel Respekt zu sehen. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch froh, weil ich denke, ich bin jetzt in einem Alter, ich weiß selbst, dass ich das nicht mehr so viele Jahre auf diesem Niveau laufen kann. Und es gäbe ja nichts Schöneres, als wenn man den eigenen Nachwuchs natürlich dann sieht und sagt, okay, du fährst trotzdem weiterhin auf Turniere, du begleitest die ganzen Sachen in diesem Agility-Zirkus mit, halt für dann dein Kind oder für ein anderes Kind. Also das ist unbeschreiblich, was da wirklich nachkommt. Und ich kann auch da immer nur wieder Danke sagen an all die, die dahinter stehen, also die Eltern, aber auch die Trainer. Ich habe wieder gesehen, Daniel hat jetzt ein Wochenende oder einen Tag ein Training gemacht für die Jugend. Das ist für mich absolut nicht selbstverständlich. Und tausend Dank an alle, die da wirklich mitwirken. Ohne euch würde es keinen Nachwuchs geben und ohne Nachwuchs würde es kein Agility irgendwann geben. Das darf man immer nicht vergessen. Und ich bin immer für alles, die für die Kinder irgendetwas tun, ob es manchmal Preise extra sind oder viele Vereine machen so ein Cashback, ne, oder weniger Startgebühren. Das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und es ist auch einfach nur eine große Geste und auch ein Zeichen, wir müssen an dem Nachwuchs einfach weiter feilen und fördern. Denn ohne den wird es irgendwann uns nicht mehr geben.
Sehr, sehr cool. Sabine, ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Nicht lang nachdenken, einfach rausballern. Agility ist für mich
meine Leidenschaft, mein Beruf und eigentlich auch mein Leben.
Mein Lieblingsgerät.
Ich würde jetzt gerne der Steg sagen, nach letztem Wochenende immer weg. Ich sag Tunnel, passieren die wenigsten Fehler.
Mein Hund, meine Hunde sind für mich
Freunde, Partner, Familienmitglieder, ja, und einfach alles.
Den wichtigsten Satz, den ich je im Training gehört habe.
Den wichtigsten Satz, da gab es mehrere. der wichtigste. Ja, ich glaube einfach so, hör mehr auf dein Bauchgefühl. Dann klappt das auch.
Agility in Deutschland wird sich in den nächsten 5 Jahren?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also man hat ja hier viel schon gehört, dass man viele sagen, ach, da kann nicht mehr viel kommen. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich glaube, dass ich noch sehr viel da tun kann, gerade im Bereich so vom Coaching her. Also wir haben ja alle irgendwie unsere Trainer, aber haben wir sie wirklich auch, wenn es dann in den Wettbewerb geht? Also ich glaube, in Form von Coaching kann sich sehr viel da noch tun. Klar, die Hunde sind natürlich irgendwo schon so perfekt ausgebildet. Die Hallen sind perfekt. Ich meine, dann darf man auch nie vergessen, wir in Deutschland, wir haben im Vergleich zu anderen Nationen immer die Möglichkeit, ich kann morgens bei einem Weltmeister trainieren in Small, mittags bei einem in Large, abends bei einem in Medium. Das ist, glaube ich, wirklich einzigartig auf der Welt. Und da kann sich auch, glaube ich, nicht mehr so viel verbessern. Aber ja, ich bin spannend. Ich finde es sehr spannend. Und wie gesagt, die Jugend wird dann irgendwann uns ablösen. Und dann schauen wir mal, wie die das so zaubern.
Sehr cool. Eigentlich sage ich jetzt immer, und zum Ende, aber das zum Ende muss ich wegnehmen, weil ich habe für dich gleich noch einen Zusatzsatz. Ja, deswegen als vorletztes, was ich gerne noch jedem Zuhörer bzw. Agisportler an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchte.
Ja, niemals aufgeben. Auf jeden Fall. Ich finde manchmal ein bisschen mehr die Hunde reifen lassen und sich selbst mit dem Hundteam reifen lassen. Ja, und ganz viel, ganz, ganz viel mehr auf das Bauchgefühl hören.
Und ganz zum Schluss, weil ich es irgendwie unterbringen muss, weil das ist, was ich mit dir verbinde. Was verbindest du mit dem Wort Kitesurfen?
Das eines der witzigsten Wochenenden überhaupt. Und ja, alles für die Jugend, Jan. Alles für die Jugend. Das war super.
Sehr, sehr cool. Sabine, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für all das, was du uns hier heute geschenkt hast. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu den Erfolgen, gerade in diesem Jahr. Und glaube, ich spreche da auch wieder im Namen von ganz, ganz vielen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn wir in den nächsten Jahren noch viel von dir sehen, hören und mitbekommen.
Vielen, vielen Dank, Jan. Ja, hat mich sehr gefreut.
Das freut mich. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ja, frohe Weihnachten kann man schon fast sagen.
Frohe Weihnachten, frohe Ostern.
Ciao.
Ciao.